Schon seit einiger Zeit habe ich mich damit auseinandergesetzt, eine Predigtserie zu starten über ein Thema, das sehr anspruchsvoll ist. Warum ist es sehr anspruchsvoll? Weil man normalerweise meint, man wisse über dieses Thema Bescheid. Also mir geht es so. Und das ist immer heikel. Und es ist ein Thema, das uns dazu aufruft, das Wichtigste, das es gibt, wirklich auch als das anzusehen und als das in uns aufzunehmen und auszuleben. Es geht um diese Predigtserie, an die ich mich vorsichtig herangemacht habe, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Ich habe in meiner Predigerzeit, die doch jetzt schon über 30 Jahre andauert, auch schon über diese Thematik geredet, aber so viel ich weiß, noch nie eine längere Serie gemacht. Das wird sich jetzt ändern. Wir werden heute starten. Und zwar wollen wir uns auseinandersetzen mit dem Text 1. Korinther 12, 31 bis 1. Korinther 13, Vers 3. Und ich lese diesen Text jetzt als Einleitung. Er fängt ganz herausfordernd an, dieser 31. Vers aus dem 12. Kapitel nach der Luther-Übersetzung. Strebt aber nach den besseren Gaben. Und ich zeige euch noch einen weit köstlicheren Weg. Oder nach anderen Übersetzungen einen Weg, der noch weit über das hinausgeht, was ich euch schon gezeigt habe. Darum ist dann in meiner Bibel auch dieses Kapitel 13 übertitelt mit der weit köstlichere Weg der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetze und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Das ist der Text von heute Morgen. Paulus hat im Kapitel 12, 31 die Korinther aufgefordert, nach den besonders wertvollen Geistesgaben zu streben. An diese Aufforderung hätte er ohne weiteres die Darlegung von Kapitel 14 anschließen können. In ihnen spricht er vom Wert der Geistesgaben und zeigt, warum das Weissagen wertvoller und wichtiger ist als das Beten in Zungen. Aber jetzt unterbricht er seinen Gedankengang, um seinen Korinthern Entscheidendes zu sagen. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Also gar nichts so Alltägliches. Gar nicht so, ja, man weiß das schon. Nein, es ist ein Weg noch weit darüber hinaus, den Paulus uns zeigt. Paulus zeigt jetzt in Korinthern, woraus das Christentum in seinem Wesen besteht und warum es ein so unerhörter, alles überragender Weg ist. Wir wollen uns mit dem hohen Lied der Liebe befassen, wie das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes genannt wird. Aber dieses Kapitel ist alles andere als ein lyrischer Erguss. Mit einem Lied hat dieses Kapitel nichts zu tun. Es ist ein ernster Unterricht, den Paulus da seinen Korinthern vermittelt. Er trifft dabei genau die Nöte, in welchen die Korinther damals standen. Eigentlich ist dieser Text ein mächtiges Gerichtswort und ein Aufruf über die zentrale Bedeutung der Liebe. Paulus schreibt sehr viel von der Liebe. Sie ist sein zentrales Wort, aber Paulus ging sehr vorsichtig mit diesem Wort um. denn er war sich sicher bewusst, dass das Wort Liebe zu großen Missverständnissen führen kann. Seine Vorsicht erkennen wir dadurch, dass Paulus im Römerbrief zuerst ganze Kapitel der Thematik Gerechtigkeit Gottes widmete. Ehe er im Kapitel 5 und im Kapitel 8, 35 bis 39, die Liebe Gottes vor die Gemeinde hinstellte. Und jetzt im Kapitel 13 stellt Paulus diese Liebe in die Mitte. Nun jedoch mit einer unvergleichlichen Kraft und Entschiedenheit. Wie wir im ganzen Neuen Testament lesen können, wählte auch Paulus für die Liebe das Wort Agape, das in der damaligen Welt so gut wie gar nicht gebraucht wurde. Dort kannte man Eros, die verlangende Liebe. Mit Agape dagegen bezeichnete die erste Christenheit das Wunderbare, das sie von Gott her in Christus erfahren hatte, nämlich eine Liebe, die nicht für sich will, sondern alles hingibt und opfert. Das Zielpublikum dieser Hingabe sind, sehr wichtig, die Unwerten, die Schuldigen, die Feinde, also jene, die menschlich gesehen diese Liebe überhaupt nicht verdient haben. Diese Agape-Liebe ist darum zuerst und in ihrem Ursprung die Liebe Gottes. Wir sehen das in ganz verschiedenen Bibelstellen, 2. Korinther 13, 13, 1. Johannes 14, 16 und noch weitere Bibelstellen. Und die Liebe des Christus selber ist diese Agape-Liebe. Und die Liebe des Geistes ist diese Agape-Liebe, Römer 15, 30. Diese Liebe ist keine menschliche Möglichkeit, keine höchste Tugend. Sie ist erst recht nicht das, was wir für gewöhnlich unter Liebe, auch unter christlicher Liebe verstehen, ein Stück Freundlichkeit. Und Hilfsbereitschaft bringt die Welt auch sehr gut ohne uns Christen zustande. Die übliche christliche Liebe wäre wahrlich noch kein Weg weit darüber hinaus. Sie ist noch nicht das Sonderliche, von dem Jesus in Matthäus 5, 43 bis 48 sprach. Die Agape-Liebe kann uns nur in Christus durch den Heiligen Geist zuteil werden. Römer 5, 5b. Als eine radikal neue, der alten Ich-Natur entgegengesetzte Wirklichkeit. Paulus spricht nun davon, indem er diese Liebe mit dem Höchsten und Größten vergleicht, was der Christ sonst noch haben mag. Paulus wählt aber zuerst die in Korinth am meisten geschätzte Geistesgabe, die Zungenrede. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit den Zungen der Menschen rede und denen der Engel Liebe aber nicht habe, bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine gellende Zimbel. Dieser Vers geht genau auf die Lage der Gemeinde in Korinth ein, wo man die Gabe der Zungenrede über alles andere stellte. Paulus redet so, dass man erkennt, worauf er hinaus will. In Korinth gab es offensichtlich Leute, die Gabe der Zungen in reichem Maß hatten, dabei fehlte ihnen aber die Liebe. Die Männer in Korinth, die das Zungenreden erstrebten, meinten, dadurch etwas Besonderes geworden zu sein. Paulus sagt ihnen, geworden seid ihr ein tönendes Erz oder eine gellende Zimbel, wenn ihr keine Agape habt. Paulus entwertet damit nicht die Gabe der Zunge als solche. Er sprach ja selber viel in Zungen, aber ohne die Liebe sind Zungenredner nur laut lärmende Instrumente, die nicht viel nützen. Aber Paulus führt nicht etwa einseitig einen Angriff nur auf die Zungenrede. Er wendet sich sofort den anderen, den größeren Geistesgaben zu. Prophetengabe, Erkenntnis, Glaube. Er nimmt wieder an, Gemeindeglieder hätten diese Gaben in höchstem Maße. Aber auch jetzt kann es sein, dass diesen Gemeindegliedern aber die Liebe fehlt. Gerade in Korinth sah Paulus dies in großem Ausmaß. Wie wir im Kapitel 15, Vers 7 lesen, war diese Gemeinde sehr reich an Geistesgaben, aber anscheinend sehr arm an Liebe. Was aber wird aus Menschen mit wertvollen Geistesgaben, wenn die Liebe fehlt? Ist es ein erblicher Mangel? Ist es ein Schönheitsfehler? Das Gerichtswort des Apostels ist viel, viel deutlicher. Vers 2. Wenn ich Prophetengabe habe und weiß die Geheimnisse alle und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, Liebe aber nicht, habe ich nichts, bin ich nichts. Wir dürfen hier nicht meinen, dass diese Gaben in den Augen des Apostels nichts wert waren. Sonst würde er die Gemeinde im Kapitel 14, Vers 1 nicht auffordern, sich eifrig um Geisteswirkungen zu kümmern. Nicht die großen und herrlichen Geistesgaben sind nichts. Aber ich bin nichts, wenn ich nur sie, aber nicht die Liebe habe. Wir sehen hier den einzigartigen Wert dieser Agape-Liebe. Wir können noch so erfolgreich, noch so gebildet, noch so berühmt, noch so geachtet und bewundert sein. Wenn uns die Liebe fehlt, sind wir nichts. Vers 3. Wenn ich austeile alle meine Habe und wenn ich ausliefere meinen Leib, dass ich verbrannt werde, Liebe aber nicht habe, so nützt es mir nichts. Paulus schildert den Märtyrertod in seiner grausamsten Form, den Tod auf dem Scheiterhaufen, der damals praktisch kaum vorkam. Aber sogar das Verbranntwerden muss nicht unbedingt aus Liebe geschehen. Wie viele egozentrische Gedanken haben tatsächlich hinter manchem Drang zum Märtyrium gestanden? Dann mag ich von Menschen und von der Gemeinde gefeiert werden oder noch heilig gesprochen werde, aber ohne Liebe nützt es mir nichts. Paulus stellt sich anscheinend vor, dass ein Gemeindeglied nicht nur in üblicher Weise manchem Notleidenden hilft, sondern wenn notwendig alles, was zur Linderung und zur Verbesserung der Lage dient, hingibt. Ist das nicht ein unfassbar großes Werk? Das mag sein. Es mag auch für viele eine wertvolle Hilfe bedeuten. Was bedeutet es aber für mich, wenn ich das tue oder täte? Wenn ich es nicht aus dieser wirklichen Agape, aus dieser selbstlosen, schenkenden Liebe heraus tue, so nützt es mir nichts. Paulus weiß, dass alles Tun als solches, auch das äußerlich ganz Große und Bewundernswerte, noch nicht zeigt, aus welchen Beweggründen es hervorgeht. Wie viel ich kann hinter scheinbarer Aufopferung stehen, wie viel ich kann hinter scheinbarer Aufopferung stehen. Welch ein Gericht sind diese ersten drei Verse über das reiche, stolze Gemeindeleben in Korinth? Die ganze Kirchengeschichte wäre anders verlaufen, wenn die Liebe das Zentrale geblieben wäre. Viele Gemeinden wären nicht gespalten worden, wenn die Liebe das Zentrale geblieben wäre. Viele Gemeinden hätten ein großes Wachstum erhalten, wenn die Liebe untereinander das Zentrale geblieben wäre. Viele Beziehungen, Ehen, Freundschaften wären noch intakt, wenn die wahre Agape-Liebe herrschen könnte. Von Natur aus werden wir Menschen im Verhältnis zu unseren Mitmenschen von unseren rasch wechselnden Zuneigungen und Abneigungen bestimmt. Schnell sind wir mit Menschen fertig. Schnell ist unsere Geduld erschöpft. Und wir erkennen unsere Lieblosigkeit in ihrer schrecklichen Form. Wir wollen nach dieser Liebe jagen, das heißt, wir wollen uns danach ausstrecken, dass wir täglich mit dieser Jesusliebe durchdrängt und durchflutet werden. Wir können diese Liebe nicht produzieren, aber wir können sie uns schenken lassen. Herr Jesus, schenke mir deine Liebe, dass ich wirklich lieben kann. Dies kann täglich zu einer Glaubenserfahrung werden. Und wenn wir gefehlt haben, dürfen wir Buße tun und neu anfangen. Vielleicht braucht es manchmal auch eine Entschuldigung oder ein Bekenntnis. Jesus will uns aber dieses befreiende und diese heilende Liebe, seine Liebe schenken. Die Worte, welche ich immer wieder zitiere, kennt ihr auch. Wir brauchen kein besseres Leben, sondern ein besseres Sterben. Passt ausgezeichnet zu unserem Thema über die Agape-Liebe. Unser alter Mensch, das ist ja dieser nicht wiedergeborene Mensch. Er ist nach Römer 6 mitgekreuzigt worden. Also, unsere Lieblosigkeit gehört zum alten Menschen und diese ist ans Kreuz geschlagen worden, mitgeschlachtet worden. Je toter wir diese Lieblosigkeit betrachten, desto stärker wird die Liebe Jesu unser Herz erfüllen und durchtränken. Und die Bibel spricht ja vom Gnadenthron, vom Gnadenstuhl, alttestamentlich von der Stiftshütte, dieses Allerheiligste, wo der Gnadenstuhl gestanden ist. Und dieser Gnadenstuhl ist auch im Himmel sichtbar, dieser Gnadenthron. Aber dieser Gnadenthron ist auch in uns drinnen, weil wir in Christus leben. Also wir sind in Christus verwachsen und verbunden durch den Heiligen Geist. Und wenn wir im Geist dann in Jesus hineingehen, finden wir dort diesen Gnadenthron. Und der Gnadenthron ist nach biblischer Auffassung nichts anderes als das Kreuz, Golgatha, das Opfer. Und wenn wir jetzt im Geist hineintreten, in dieses Allerheiligste, in diesen Jesus hinein, wie das auch im Johannes 15 wunderschön beschrieben wird, Christus in uns, wir in ihm, dann finden wir in diesem Christus diesen wunderbaren Gnadenthron. Und wir müssen keine Fantasiegebäude aufbauen. Nein, wir dürfen uns Offenbarungen schenken lassen vom Heiligen Geist. Und diese Offenbarungen, die zeigen uns dann, wo wir da sind in diesem Heiligtum. Ob am Kreuz mitgekreuzigt, ob unten am Kreuz, wie Dietrich Bonhoeffer das wunderbar beschreibt, wo wir als Wiedergeborene unten am Kreuz liegen mit diesem Bewusstsein, dass alles vollbracht ist, mit diesem Bewusstsein, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt, mitbegraben wurde und dass wir jetzt Auferstandene sind und unter dem Kreuz zum Beispiel liegen können und sehen können, was alles vollbracht wurde. Und dort ist dann das Wunderbarste, nämlich das, dass wir unsere Nahrung umgestellt haben. Wir haben unsere Nahrung umgestellt. Unsere Nahrung ist jetzt nicht mehr unser Ich, sondern unsere Nahrung ist jetzt sein Fleisch und sein Blut. Und wenn wir sein Fleisch essen, dann machen wir nichts anderes, als wir sehen uns mitgekreuzigt, mitbegraben. Und wir sehen uns auch, wie unsere Lieblosigkeit, wie meine Lieblosigkeit da an diesem Kreuz mitgestorben ist. Und jetzt liege ich unter dem Kreuz und bin frei von dieser Lieblosigkeit. Aber damit ich frei bleiben kann, muss ich das auch als tot anschauen. Diese Lieblosigkeit ist tot, mitbegraben. Mitgekreuzigt. Und dann darf ich im Geist auch dieses Blut trinken. nicht nur beim Abendmahl diese paar Minuten. Nein, das darf zu meinem Lebenselement werden, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken. Ich darf dann unter dem Kreuz sein und sein Blut trinken. Und des Leibes Leben ist im Blut, heißt es schon im Alten Testament. Und ich darf wissen, wenn ich das Blut Jesu trinke, nehme ich sein Leben in mir auf und ich nehme seine Liebe in mich auf. Seine Liebe ist in seinem Blut enthalten. Darum ist so wichtig, dass ich lerne, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, nicht nur beim Abendmahl, sondern dass das zu meinem Lebenselement wird. Und ich für mich spüre, ich habe gar keine Chance, überhaupt diese Liebe leben zu können, wenn sie mir nicht von Jesus geschenkt wird. Ich habe keine Chance. Ich bin chancenlos, habe es heute Morgen wieder gedacht, als ich vor Jesus war, eine gewisse Zeit. Was bin ich in mir selber für eine armselige Kreatur? Bin ich so froh? Ich bin so froh, ich schreie Halleluja, dass diese alte Kreatur mitgekreuzigt wurde. Die ist tot, aber ich muss sie als tot ansehen, auch mit dieser Lieblosigkeit. Und ich denke, ich bin der Letzte, der das Recht hat, über das zu reden. Ich fühle mich gar nicht privilegiert, besonders liebevoll zu sein. Fragt meine Frau, da kommt manchmal noch etwas anderes hervor als nur von der Kanzel. Und ich habe es so nötig, dass das mitgekreuzigt ist, dass diese Lieblosigkeit begraben ist, tot ist und dass ich jetzt aus Jesus lebe. Aus seiner Liebe lebe, dass seine Liebe meine Liebe ist. Darum dieser Aufruf heute Morgen. Alle, welche den Eindruck haben, dass sie ab heute Morgen ihre Lieblosigkeit als mitgekreuzigt betrachten wollen. Wir müssen die ja nicht kreuzigen, das ist schon passiert. Aber wir müssen es mit betrachten, glauben, dass diese Lieblosigkeit mitgestorben ist. Die dürfen nach vorne kommen, wir haben Platz, wie immer. Nicht sehr viel, aber es hat Platz. Und mit sich beten lassen. Oder dies auch alleine tun. Manuela wird die Zuteilung machen. Wenn Leute da sind, die ein Gebet wünschen, dann machen wir das. Mit Maske, aber wir machen es. Und wir wollen wirklich uns leiten lassen heute Morgen. Ich glaube, es geht um alles. Ich habe das heute Morgen auch gespürt. Wir haben ja 2 Stunden Anbetung gehabt noch oder 3/4 Stunden Sonntag. Und vorher zu Hause war ich auch im Gebet und ich habe gespürt, es hängt so alles von dieser Liebe ab. Wenn ich mal nicht mehr da bin, ich glaube, die Leute werden nur eines in Erinnerung haben, meine Liebe oder meine Nichtliebe. Und Liebe ist etwas so Gewaltiges, diese Agape-Liebe, diese Christusliebe, die ist so mächtig. Und darum diese Bitte, Herr, fülle mich mit deiner heiligen Liebe und lass mich dann, o Herr, dein Bote sein. Und ich selber habe keine Chance, wenn ich nicht weiß, meine alte Kreatur ist tot. Die Lieblosigkeit ist mitgekreuzigt und ich darf jetzt leben aus seinem Leben. Nicht mehr ich lebe, mein Ego, sondern Christus lebt jetzt in mir und seine Liebe erfüllt mich. Und noch einmal, alle, welche den Eindruck haben, dass sie ab heute Morgen ihre Lieblosigkeit als mitgekreuzigt betrachten wollen, dürfen nach vorne kommen und mit sich beten lassen oder dies auch alleine tun. Ab jetzt darf man kommen. Manuela ist da, kannst du noch den roten Teppich auslegen? Und wir hören eine Einspielung, ein Lied. Lass uns da auch auf dieses Thronerlebnis einstimmt. Und in der Kraft des Blutes Jesu glaube ich, dass heute Morgen Befreiungen passieren von Lieblosigkeiten. Dass heute Morgen Befreiung und Heilung passiert in Ehen. Dass heute Morgen Heilung und Befreiung passiert in Familien. Dass heute Morgen Heilung und Befreiung passiert in Geschäftsdingen. Ich glaube das. Und wir dürfen das jetzt in Anspruch nehmen. Und kommt einfach nach vorne. Jesus ist da und das ist genug. Und wenn jemand noch menschliche Hilfe braucht, wir sind da.
Du herrschst als ja all das, was wir brauchen, selber gern. Du bist König, du bist Herr, du bist würdig, dir gehörst dir. Du bist König.
Stehen bleiben oder knien. Es wird jemand nachfragen, ob ihr Gebet möchtet oder alleine bleiben. Was wir brauchen.